Unser Feld ist die Welt, so lautete der Spruch von Albert Ballin, als er die Hapag-Lloyd-Reederei in Hamburg gegründet hat. Und bis heute prangt dieser Spruch über dem Eingangsportal des großen Zentralgebäudes an der Hamburger Binnenalster. Und wir wollen heute uns mal betrachten, wie Hapag-Lloyd sich in der aktuellen Situation schlägt. Man würde ja erwarten, dass die Corona-Krise halt auch die Transportraten maßgeblich verändert hat. Ganz spannende Erkenntnisse, die wir heute dann im Podcast Wirtschaft hoch 2 diskutieren wollen.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Ja, das finde ich auch.
Und heute mit Hapag-Lloyd, ein spannendes Thema, gerade zu diesen Corona-Zeiten, wie sich der weltweite Transport von Containern entwickelt und wie das Unternehmen jetzt auf die aktuellen Herausforderungen reagiert.
Genau, und wir haben uns mal gedacht, wir würden vielleicht heute mal anfangen ein bisschen mit der Branchenbetrachtung, weil ich glaube, aus der Branchendimension heraus kann man auch ganz gut ableiten, wie sich Hapag-Lloyd dort präsentiert. Deswegen fange ich mal an mit der Branchenbetrachtung. Und es ist so, dass Hapag-Lloyd heute die fünftgrößte Reederei der Welt ist und dort an Platz 5 mit einem Marktanteil von 7,1% eigentlich ganz gut positioniert. Aber wenn man sich die großen Player auf dem Markt noch anschaut, ist der größte Marktteilnehmer die Reederei Maersk aus Dänemark, die einen Marktanteil von 17,1% besitzt mit insgesamt 691 Schiffen, die betrieben werden. Danach kommen MSC, COSCO, CMA, CGM, jeweils so mit Schiffanzahlen rund um die 500 plus minus. Und dann kommt mit dem Abstand, der schon doch durchaus jetzt gar nicht mal so klein ist, dann doch erst die Hapag-Lloyd an Platz 5 mit den angesprochenen 7,1% und aktuell 233 Schiffen, die betrieben werden. Das sind sowohl eigene Schiffe wie auch gecharterte Schiffe. Es ist so, dass aber die fünf Großen unter sich durchaus einen Großteil des Containermarktes auch unter sich ausmachen. Und man kann das, wenn man noch ein paar weitere Reedereien dazu nimmt, so ein bisschen auch in so eine Richtung transportieren, dass die Top 10 Containerreedereien weltweit im Jahr 2013 61% der kompletten Containertransporte gemacht haben, im Jahr 2019 aber bereits 85%. Das heißt, wir reden hier über einen Markt, der scheinbar eine massive Konsolidierung durchmacht, wo wirklich die Volumen sich bei wenigen Marktteilnehmern global verteilen. Und da ist dann die Reederei Hapag-Lloyd durchaus gut aufgestellt, weil wir kommen nachher auch ein bisschen drauf auf so die Entwicklung, die wir auch entsprechend da sehen können, dass sie einfach auch diesen Weg mitgeht und auch bereit ist, sich in so eine Richtung dort zu entwickeln. Es ist so, dass die Containerreedereien untereinander sogenannte Fahrtgebiete haben. Und Fahrtgebiete sind zum Beispiel der Transatlantikverkehr, sind die Transpazifikrouten, sind die Fernostrouten. Und in der Planung der Reedereien ist es von Relevanz, dass man auf diesen Routen, die man anbietet, in den Liniendiensten, versucht, möglichst Routen zu haben, wo jetzt nicht die eine Richtung deutlich mehr volle Container hat als die andere Richtung, weil man nämlich ja vielleicht auch bestimmte Ungleichgewichte in den weltweiten Handelsströmen damit abdecken muss. Und so müssen natürlich die Reedereien Wege finden, wie sie auch Liniendienste anbieten können, wo sie nicht so viel Leerfahrten auch umsetzen müssen. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die die Branche momentan vor sich hat. Es ist so, die Wachstumsprognosen sind ungeahnt oder ungeachtet der aktuellen Situation eigentlich immer noch relativ positiv. Man geht davon aus, dass in den Jahren bis zu 2023, wo momentan die Prognosen hingehen, man im Schnitt so von ungefähr 3,5% Wachstum im Durchschnitt ausgeht. Da zeigen sich die Gebiete ein bisschen unterschiedlich, einzelne Regionen ein bisschen stärker, andere ein bisschen weniger. Aber eigentlich wird weiterhin wachsender Containerverkehr erwartet. Das heißt also, Hapag-Lloyd ist durchaus in einem Fahrwasser, wo es wohl scheinbar sich auch weiterhin positiv entwickelt.
Ja, wenn wir das Unternehmen jetzt mal genauer betrachten, dann hat dieses Unternehmen ja in den letzten Jahren gerade eine erhebliche Veränderung erfahren, in den letzten 10 Jahren insbesondere. Gehörte eine ganze Zeit lang eigentlich noch zur Preussag und damit zur TUI-Gruppe und ist dann jetzt in den letzten Jahren, hat sich aus dieser TUI-Gruppe gelöst. Und ist heute ein Unternehmen, das eine ganze Bandbreite von Anteilseignern hat und durch Fusionen und auch Übernahmen stark gewachsen ist. Heute sind die Anteilseigner die Kühne Gruppe mit knapp 30%, die chinesische Reederei CSAV und die entsprechenden Familien und Aktionäre, die dort dahinter stehen. Dann die Qatar Investment Gruppe mit 14,5%. die Hamburger Investmentgesellschaft mit 13,9%. Dann ist auch der Saudi-Arabische Investmentfonds mit 10,2% beteiligt. Und schließlich hat man noch einen Streubesitz von knapp 5% hier bei den Anteilseignern. Und spannend ist jetzt, dass also Kühne mit knapp 30%, CSAV mit knapp 28% und die Hamburger Investmentgesellschaft mit knapp 14% sich zusammengetan haben und ein Shareholder Agreement geschlossen haben und also gemeinschaftlich hier abstimmen und damit letztlich auch die Mehrheit in dieser Gruppe, in dieser Unternehmensgruppe auf Dauer gesichert ist für diese drei Anteilseigner. Wie schon gesagt, das Unternehmen hat einen enormen Wandel erfahren. Das sieht man zum Beispiel an den Umsatzzahlen. 2019 werden jetzt mittlerweile 12,6 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist ein Anstieg gegenüber 2018 nochmal von 9,2%. Da waren es noch 11,6 Milliarden. Und ich will nur mal eine Zahl dagegen stellen. 2015 war man noch bei 8,8 Milliarden Euro Umsatz. Das heißt, gerade in den letzten Jahren sehr starkes Wachstum, insbesondere durch die Fusion mit United Arabian Shipping Company, ULASC, die also 2016 zu 2017 stattgefunden hat. Wenn man diesen Umsatz mal auf Fahrtgebiete aufteilt, wie du es vorhin ja schon mal angesprochen hattest, Thorsten, dann ist das Unternehmen mittlerweile stark in Lateinamerika mit knapp 3 Milliarden Umsatz. Dann das Atlantik-Fahrtgebiet Transatlantik mit 2,4 Milliarden, Transpazifik mit 2,2 Milliarden, der Bereich Fernost mit 1,8 Milliarden und der Mittlere Osten mit 0,9 Milliarden Euro Umsatz. Das heißt, durch die zusammengekauften Unternehmen letztlich auch hier eine Stärke in verschiedenen Bereichen, also insbesondere in Lateinamerika eben zu sehen und jetzt mit UASIC auch verstärkt der Mittlere Osten. Insgesamt bietet das Unternehmen aktuell 121 Dienste, also Containerdienste weltweit an, wo also nach einem festen Fahrplan Häfen angelaufen werden und das Kerngeschäft betrieben wird. Das sind also Container über See zu transportieren. Dahinter stecken dann knapp 30.600 Kunden, für die dieses Kerngeschäft erledigt wird. Allerdings muss man sagen, das Kerngeschäft ist aktuell noch keine Container über See, was aber zunehmend an Bedeutung auch gewinnt, ist das Tür-zu-Tür-Geschäft. Das heißt, nicht nur den Container von Hafen A nach Hafen B zu transportieren, sondern auch dann im Zielgebiet beziehungsweise auch im Herkunftsgebiet letztlich die Container zum Hafen zu transportieren beziehungsweise vom Hafen weg zu transportieren und so das Dienstleistungsangebot auszuweiten und die Logistikkette zu komplettieren und damit natürlich auch mehr Umsätze mit Kunden zu erzielen. Was kann man noch sagen? Das Unternehmen betreibt das Ganze recht erfolgreich. Das EBIT ist hier als Kennzahl mal zu betrachten 2019 811 Millionen Euro EBIT, hat sich gegenüber 2018 mit 444 Millionen Euro schon sehr, sehr, sehr deutlich ausgeweitet, fast verdoppelt. Und interessant ist jetzt natürlich aktuell auch die Prognose für 2020, die jetzt gerade jüngst bekannt gegeben wurde und die nochmal einen Anstieg vorsieht von auf etwa 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro EBIT in 2020. Und das eben trotz Corona. Ja, und das sieht man eben auch in den Umsatzzahlen. Da hatte das Unternehmen am Anfang des Jahres auch eine relativ hohe Unsicherheit für 2020, wie sich der Umsatz entwickelt. Man war recht stark gestartet mit 3,3 Milliarden Euro Umsatz im ersten Quartal. Das war gegenüber dem Vorjahr mit 3,06 Milliarden ein deutlicher Anstieg schon mal gewesen. Im zweiten Quartal ist der Umsatz trotz des Lockdowns in vielen Ländern nur um 200 Millionen Euro zurückgegangen auf dann 3 Milliarden Euro in 2020. Und jetzt in Q3 kann man es noch nicht so genau sagen. Die Umsatzzahlen werden erst Mitte November veröffentlicht. Aber aktuell hat es eben schon eben in Aussicht gestellt, dass das Ergebnis eben nochmal deutlich anwächst insgesamt für 2020. Und damit scheint die Betroffenheit von Corona hier doch nicht so stark zu sein. Das hat der CEO dann auch zusammengefasst mit dem Wort, naja, die Menschen können jetzt aktuell eben nicht mehr in Restaurants gehen oder irgendwelche Freizeitaktivitäten machen. Dafür kaufen sie eben Möbel und andere Dinge, die natürlich von Asien insbesondere nach Europa und anderen Ländern transportiert werden müssen.
Ergänzen kann man für 2020 noch, dass ein weiterer Faktor, der jetzt auch gerade die Renditeerwartung positiv beeinträchtigt oder positiv beeinflusst, ist, dass Bunkerpreise, sprich die Kosten für Schweröl zum Betreiben der Schiffe, eine relativ starke Berg- und Talfahrt durchgemacht haben. Wenn Sie Ende 2019 wurden die mit rund $390 pro 1000 Kilo Schweröl gehandelt, sind dann in Q1 2020 angestiegen durch vermutlich vermeinte Nachfrage auf über $500 pro 1000 Kilo, sind dann aber in der Corona-Zeit wieder eingebrochen auf $360. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, der herausgestellt wird, dass quasi jetzt durch die gesunkenen Bunkerpreise bei stabilen Frachtraten, bei jetzt ja auch durchaus, du hast angesprochen, Nachfrage, die auch jetzt nach einem starken Einbruch sofort wieder hochgeschnellt ist, dass sich einfach die Ertragslage sich sogar im Verhältnis positiv entwickelt hat. Weil auf einmal bei gleicher Nachfrage, bei stabilen Preisen, bei günstigeren Betriebskosten die Chance bestanden hat, deutlich mehr Geld zu verdienen. Und das gepaart mit natürlich auch dort stattfindenden Kosteneinsparungsmaßnahmen, die ja im Zuge der Corona-Pandemie bei allen Unternehmen relativ reflexartig auch umgesetzt wurde, zeigt auf, dass das Geschäft sich da wirklich sehr positiv auch entwickelt hat.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Ja, im Theoriecheck dann heute mal das Thema Finanzierung, weil wir haben jetzt hier bei Hapag-Lloyd ein sehr kapitalintensives Geschäft vorliegen. Das Unternehmen betreibt insgesamt 239 Containerschiffe. Davon sind 112 im Eigentum der Hapag-Lloyd und 127 gechartert. So, das heißt, diese 112 insbesondere müssen natürlich finanziert werden. Und Finanzierung ist also ein wichtiger Aspekt in diesem Geschäft. Und Finanzierung hat insbesondere für Hapag-Lloyd in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, da man ja Übernahmen auch finanzieren musste, wie zum Beispiel die United Arabian Shipping Company, die man 2016 zu 2017 übernommen hat. Und dadurch ist natürlich die Verschuldung von Hapag-Lloyd zunächst mal sehr stark angestiegen. Das heißt, das Unternehmen hatte, wenn man mal eine Kennzahl rausgreift hier, den dynamischen Verschuldungsgrad. Dieser dynamische Verschuldungsgrad ist also die Nettoverschuldung des Unternehmens im Verhältnis zum EBITDA, also dem Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations und Amortizations. Wilde Abkürzung, im Grunde sagt das Ergebnis vor Zinszahlungen, die ich leiste, vor Steuerzahlungen, die ich leiste und vor den Abschreibungen auf in meine Investitionen, die ich tätige. Also dieses Verhältnis von Nettoverschuldung zu diesem erweiterten Ergebnis oder quasi auch einer Cashflow-ähnlichen Größe, das war 2017 bei 5,7. 5,7 war also das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA. Das heißt, ich musste mein EBITDA fünfmal, im Grunde 5,7 Jahre hintereinander verdienen, wenn ich das komplett einsetzen würde, um die Verschuldung zu reduzieren. So, und diesen Wert hat man jetzt sukzessive reduziert bis Ende 2019 auf den Wert 3. Ja, und das spielt insbesondere eine wichtige Rolle für das Rating der Unternehmen. Gerade diese Kennzahl, dieser dynamische Verschuldungsgrad ist da eine wichtige Kennziffer für das Rating. Rating ist letztlich ja eine Einschätzung der Bonität des Unternehmens, der Kreditwürdigkeit des Unternehmens, insbesondere dann hier bei Hapag-Lloyd, die kapitalmarktorientiert sind, durch externe Ratingagenturen wie Standard & Poor's oder Moody's, die also jetzt hier seit 2009 das Unternehmen wirklich beurteilen, die Kreditwürdigkeit des Unternehmens beurteilen, weil Hapag-Lloyd zu diesem Zeitpunkt eben Bonds begeben hat und also Bonds Anleihen begeben hat am Kapitalmarkt. So, und für diese Anleihen, im Grunde für die Investoren in diese Anleihen, stellt eben Moody's das oder Standard & Poor's eben ein Rating zur Verfügung. Dieses Rating ist jetzt aktuell für Hapag-Lloyd noch unter Investment Grade. Also wenn ich mal in der Standard & Poor's Welt bleibe, unter Triple B, es ist bei Double B. Es hat jetzt gerade ein Upgrade gegeben, also eine Verbesserung des Ratings, nachdem Hapag-Lloyd eben bekannt gegeben hat, jetzt durch die Pandemie doch nicht so stark betroffen zu sein. Und dieses Upgrade führt halt dazu, dass die Finanzierungskosten des Unternehmens, also die Zinsen, die gezahlt werden müssen, sinken. Ja, weil ich, wenn ich niedrigeres Risiko letztlich habe, die Kreditwürdigkeit höher ist, ja, dann muss ich letztlich auch weniger Zinszahlungen leisten. Und das ist eben der dynamische Verschuldungsgrad, ist eine Kennziffer hier, die wichtig ist. Eine andere, die natürlich vielen bekannt ist, ist die Eigenkapitalquote und die liegt aktuell bei Hapag-Lloyd etwa bei 40%. Das heißt, den Anteilseignern von Hapag-Lloyd gehören im Moment 40% der Vermögenswerte des Unternehmens. Das heißt, als Fremdkapitalgeber kann ich mich dann natürlich auch darauf verlassen, okay, da ist ein Puffer da. Ne? Diese Anteilseigner, die werden ja im Rahmen einer Insolvenz wirklich zuletzt bedient. Da ist also ein Puffer da, letztlich auch für mich als Fremdkapitalgeber, als Anleihezeichner an der Stelle, dass das Unternehmen auch wirklich seine Schulden zurückzahlen kann, dass Vermögenswerte da sind, in dem Fall stark in Form von Schiffen hier bei Hapag-Lloyd, die dann eben auch verkauft werden könnten, um die Schulden letztlich zu bedienen. Und die Strategie des Unternehmens ist es hier halt wirklich langfristig dann den Verschuldungsgrad auf 3 oder darunter zu halten, also diesen dynamischen Verschuldungsgrad entsprechend zu halten und damit auch natürlich in die Reichweite des Investment-Grade-Ratings zu kommen. Das scheint mir eine klare Finanzierungsstrategie hier zu sein, dahin zu kommen, um die Finanzierungskosten zu senken. Und man sagt, dass das etwa nach Auswertung von Standard & Poor's bringt das irgendwie zwischen 15-25% Senkung noch einmal der Finanzierungskosten und damit natürlich auch eine höhere Rentabilität des Unternehmens insgesamt und damit natürlich auch eine bessere Position wieder für die Anteilseigner an dieser Stelle. Also für ein spannendes Feld, sehr kapitalintensives Unternehmen, wo viel eben auch von den Kosten der Finanzierung abhängt.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Sehr schön. Du hast ja jetzt gerade die Anteilseignerstruktur schon mal angesprochen. Wenn wir jetzt ein bisschen auch schauen, was so Chancen, Risiken, Herausforderungen für Hapag-Lloyd sein können. Ich glaube, dass die Anteilseignerstruktur wirklich eine ganz zentrale Chance auch darstellt. Du hattest angesprochen, dass dieses Shareholder Agreement zwischen den drei größten Anteilseignern eigentlich für eine vermutlich relativ abgestimmte Unternehmensführung sorgt. Dass man sich keine Sorgen machen muss, dass da irgendwie die einzelnen Anteilseigner gegeneinander agieren, sondern die haben wahrscheinlich eine sehr klare Vision formuliert und sich auch darauf geeinigt und werden das auch dementsprechend sehr stringent umsetzen. Und das sorgt dafür, dass man im Unternehmen Ruhe bekommt. Und ich glaube, die Wachstumszahlen der letzten Jahre, wenn man überlegt, was für unruhige Fahrwasser, um mal so ein Bild zu benutzen, Hapag-Lloyd Jahre davor auch gehabt hat, hat man in den Nachrichten auch oft lesen können, dass das sehr hoch und runter ging, jetzt letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich sich gezeigt hat. Das heißt, die Anteilseignerstruktur ist wirklich eine, die auch auf Kontinuität setzt. Und ergänzend dazu, das ist gar nicht mit dem Shareholder Agreement so mit wahrgenommen worden, Wachstumsregionen sind ja sehr stark unter anderem auch die Verkehre in Richtung des Mittleren Ostens. Und da ist ja mittlerweile durch die beiden Anteilseigner dieser Qatar Holding und dem saudi-arabischen Investmentfonds ebenfalls nochmal ein wirklich wichtiger Anteilseigner hinzugekommen, der zwar nicht stimmrechtsrelevant ist, der aber einfach eine Relevanz besitzt, vielleicht auch für Zugangsmöglichkeiten in den Regionen, Netzwerkstrukturen und so weiter. Und deswegen würden wir als eine der wichtigsten oder eine der größten Chancen wirklich sehen, dass die Anteilseignerstruktur einfach eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Hapag-Lloyd ermöglicht. Und deswegen einfach auch eine Struktur heute gefunden wurde nach diesen vielen Jahren, die auf der einen Seite Logistikkompetenz hat, die strukturiertes Unternehmensführungswissen mit sich bringt, die aber auch einfach Partnerschaften in den Wachstumsregionen mit sich bringt. Und deswegen sehen wir Hapag-Lloyd dort relativ gut aufgestellt.
Richtig, ergänzen möchte ich an der Stelle noch, dass ja durch diese Übernahme von der UASC auch nochmal eine wirklich moderne Flotte mit übernommen wurde, der United Arabian Shipping Company, also eine junge, moderne Flotte. Das heißt, insgesamt ist die Flotte von Hapag-Lloyd damit sehr modern und effizient aktuell aufgestellt. Das Unternehmen sagt selbst, dass es aktuell keine Neubauten plant, mittelfristig aber schon den Bedarf sieht, dann um einfach die Wettbewerbsfähigkeit auch zu sichern, dann wieder auch neue Schiffssysteme zu kaufen und entsprechend in Betrieb zu nehmen an der Stelle.
Was man aktuell aber auch gesehen hat, ist, dass Hapag-Lloyd aber trotz der vielen eigenen Schiffe, das angesprochen ist, gerade auch neue Schiffe da oder recht moderne Schiffe auch im Betrieb sind, natürlich auch eine Flexibilität über die Charterschiffe nutzt, wie das alle Reedereien machen. Und dass gerade jetzt im Zuge der ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie einfach im Rahmen eines sogenannten Performance Safeguarding Programms, sprich Kosteneinsparungsprogramm, unter anderem auch flexibel Charterschiffe zurückgegeben wurden. Und so einfach vermutlich die Kapazitätsspitzen sich immer gut abdecken lassen. Und man einfach mit einem gesunden Kern an modernen Schiffen auch dafür sorgen kann, dass man einen Betrieb selber aufrechterhält, aber dann auch die Chance hat, einfach variabel und flexibel zu reagieren. Und ich glaube, dass es durchaus Kapazitätsanpassungen immer geben wird, weil die Ausschläge natürlich sich in Transportraten auch immer zeigen und in Transportvolumen immer zeigen werden. Da hat man auch wahrscheinlich sehr starke regionale Konjunkturen der einzelnen Wirtschaftsregionen. Und deswegen muss eine Reederei auch entsprechend flexibel bleiben mit dem Kernschiff an eigenen Schiffen und mit der entsprechenden gecharterten Anzahl, die einfach die Kapazitäten oben drauf gepackt hat. Was wir aber als großes Thema ansehen, ist, dass wir halt einfach hier ein Geschäftsfeld vorfinden, wo wir haben vorhin die Marktzahlen gehört, wir haben gehört, wo sich Hapag-Lloyd befindet. Wir reden hier über wirklich ein Spielfeld, wo sich wirklich die ganz großen Unternehmen der Branche treffen. Und wenn die Top 10 Reedereien quasi 85% des Marktes unter sich schon aufgeteilt haben, dann ist das natürlich ein Markt, der durchaus entweder weitere Konsolidierungen nach sich ziehen kann, der aber auch genauso ein Markt sein kann, der durchaus auch in Preiskampf mündet. Weil Wachstumsraten in diesen Märkten sind vermutlich von Konjunkturzahlen abhängig. Das heißt, ich kann jetzt nicht deutlich über die Konjunktur hinaus wachsen, wenn ich nicht vielleicht extern mir Wachstum hinzukaufe. Und deswegen werden vermutlich auch keine neuen Routen entstehen, weil auch alle Häfen sind schon gebaut, alle Liniendienste sind erfunden worden. Das heißt also, der Markt ist, was die Volumina angeht, relativ fixiert. Und deswegen ist die Frage, ob die großen Reedereien, je nachdem, wie die Anteilseignerstrukturen sich da aufgestellt haben, wie die Strategien ausfallen, ob die sich mit den Marktanteilen zufrieden geben oder ob die auch weiterhin auf Wachstumskurs aus sind. Und deswegen haben wir hier wirklich ein Feld, und du hast das Thema Kapitalintensität angesprochen, was wirklich ja sehr, sehr großvolumige Investitionen auswirkt, aber auch wirklich potente Wettbewerber hat. Und mit der Maersk-Reederei ja wirklich einen Wettbewerber, der ja fast nahezu 20% des Weltmarktes schon besitzt. Und da ist vermutlich der Wachstumshunger wahrscheinlich auch nicht aufgebraucht. Und das ist ein Feld, wo Hapag-Lloyd sich als zwar unter den Top 5, aber da schon mit Abstand auch zu den Größeren davor weiter noch behaupten muss.
Richtig, genau. Und diese Reedereien haben sich ja dann auch zu Allianzen zusammengetan. Das kann man ja hier nochmal ergänzen, um letztlich zusammenzuarbeiten in bestimmten Bereichen, bestimmte Verkehre gemeinschaftlich anzubieten, ähnlich wie es in der Luftfahrt der Fall ist, wo es ja auch verschiedene Allianzen gibt. Und insofern versuchen die natürlich dann auch über diese Allianzen untereinander den Wettbewerb, sage ich mal, so zu gestalten, dass sie dann auch wettbewerbsfähig bleiben eben alle.
Was kommen wird, ist das Thema Umweltvorgaben. Darum muss sich quasi natürlich jede Reederei weltweit kümmern. Und das ist ein Thema, wo natürlich auch Hapag-Lloyd vor großen Herausforderungen steht, weil schwerölbetriebene große Containerschiffe tragen durchaus zu einem wirklich großen Anteil der Umweltemissionen weltweit bei. Und deswegen ist da das Thema der sogenannten IMO-Abgasvorschrift einfach eine Aufgabe, wo es massiv um den NO2-Reduzierung geht, um die Stickstoffdioxid ist das, glaube ich, Reduzierung. Und deswegen müssen da mit alternativen Antrieben muss experimentiert werden, ob das Flüssiggasantriebe sind. Wahrscheinlich muss mit Landstrom experimentiert werden, damit die Schiffe in den Häfen die Motoren nicht durchlaufen lassen müssen. Vielleicht muss aber auch mit verbrauchsärmeren Motoren gearbeitet werden oder mit langsameren Fahrtgeschwindigkeiten. Also da sind viele Aspekte, die einfach den Umweltaspekt herausstellen. Und da werden vermutlich auch viele Investitionen notwendig sein. Und du hast angesprochen, momentan noch moderne Schiffsflotte. Aber Schiffe halten keine 20 Jahre und werden auch schon vorher weitergegeben. Und deswegen werden da auch demnächst Investitionen anstehen. Und man muss gucken, welche Antriebstechnologie auch die Zukunft mit sich bringt, weil vielleicht insbesondere europäische Häfen vielleicht sehr schnell mit irgendwelchen Umweltvorschriften da auch Riegel vorschieben werden. Das ist natürlich auch ein wichtiges Marktumfeld, wo sich Hapag-Lloyd behaupten muss.
Richtig, das ist auch einer der wichtigen strategischen Aspekte, die Hapag-Lloyd selbst nennt, für die Strategie 2023, diese Umweltvorschriften eben einzuhalten. Und man muss ja sagen, das Unternehmen ist nach eigenen Angaben ja durchaus auch recht erfolgreich. Seit 2009 wurden pro transportiertem Standardcontainer der Spritverbrauch, letztlich also der Bunkerverbrauch, wurde um 40% reduziert oder 41% reduziert mittlerweile. Das ist ja schon auch ein Erfolg, der hier für die Umwelt letztlich erzielt werden konnte.
So eine der zentralen Stoßrichtungen von Hapag-Lloyd wird zukünftig laut den Planungen von Hapag-Lloyd einfach die Differenzierung sein. Das ist wahrscheinlich so ein Thema, das für viele deutsche Unternehmen immer eine große Rolle spielt, weil wenn man sich mit den großen Wettbewerbern weltweit anlegt, wird man vermutlich als deutsches Unternehmen schlecht auf Bereich des Preises konkurrieren können, weil einfach natürlich die deutlich größeren Wettbewerber oder Wettbewerber aus anderen globalen Regionen einfach andere Preisstrukturen, andere Economies of Scale realisieren können. Und wir als Deutschland einfach als mittelgroße Nation einfach keine Chance haben, da auf solche Volumina auch zu kommen. Und das ist auch eine ganz klare Fokussierung, die Hapag-Lloyd hier transportiert, weil die Qualitätsführerschaft vielleicht der Aspekt ist, der für viele Kunden auch doch eine Entscheidung für einen vielleicht etwas teureren Anbieter auch mit sich bringen könnte. Weil da waren wir auch erstaunt, als wir uns das entsprechend erarbeitet haben, dass wir eigentlich gar nicht, also man würde ja erwarten, dass Containerfracht sich ganz einfach vielleicht von zu Hause aus auf ein festes Schiff buchen lässt oder aus der Firma heraus von einem Disponenten in meinem Unternehmen. Aber nein, bisher ist es durchaus so, dass Containerfracht nur noch wirklich ausschließlich über Büros gebucht werden kann und nicht mal auf feste Schiffe und feste Routen. Und wenn da Hapag-Lloyd, wo auch momentan gerade investiert wird, vielleicht eine Chance besitzt, über digitale Dienste wirklich eine Verlässlichkeit auch in der Buchung und in der Abwicklung der Transporte zu realisieren, dann könnte das was sein, was einfach einen Mehrpreis von vielleicht einem Hapag-Lloyd-Transport wirklich rechtfertigt. Weil man natürlich genauso auch sagen könnte, ist dem Kunden nicht der Transport über See egal. Ob der Container nun rot angestrichen ist oder grün, ist das nicht vollkommen egal. Wenn es um Qualität geht, um Verlässlichkeit vielleicht nicht. Und deswegen ist da eine ganz klare Stoßrichtung für Hapag-Lloyd wirklich in Richtung, sie nennen es so ein bisschen buzzwordig, Operational Excellence sich entwickeln will. Was man vielleicht erwarten würde, dass das so ist, aber wo scheinbar die Schifffahrt, gerade die große Containerschifffahrt, durchaus noch ein paar Wege auch zu machen hat, die andere Branchen schon gemacht haben.
Genau. Ein anderer wichtiger Aspekt ist es, die Hinterlandverkehre auszubauen, also dieses Door-to-Door-Geschäft, Tür zu Tür. Ich habe jetzt meine Fabrik irgendwo in China sitzen und ich bringe die Produkte wirklich mit, vielleicht zunächst einem LKW oder einem Zug oder was auch immer in den Hafen. Dann nutze ich das Hapag-Lloyd-Schiff und bringe die Ware dann wieder bis zum Weiterverarbeiter hier in Europa bis vor die Fabriktür. Und ich habe eben nicht nur das klassische Seegeschäft, was dann dort relevant ist. Das möchte Hapag-Lloyd eben ausbauen. Da ist man aktuell bei einem Anteil von 32% des Umsatzes, der schon im Hinterlandverkehr mit einbezieht. Man will auf einen Wert von 40% 2023 kommen. Und damit letztlich natürlich das Spektrum von Dienstleistungen ausweiten, wo ich Umsatz erzielen kann.
Genau, und Dienstleistungen ist auch so ein Thema, dass vielleicht auch so Spezialthemen angeboten werden. Zum Beispiel ist in 2019 relativ stark in sogenannte Reef-Container investiert worden. Das sind Kühlcontainer. Und da hat Hapag-Lloyd nochmal 13.400 neue Container gekauft. Und da merkt man, es geht schon so ein bisschen auch um Nischen, es geht so ein bisschen um Spezialthemen, wo vielleicht einfach Kompetenz und Verlässlichkeit eine große Rolle spielt. Und wenn das einfach ein Dienstleister besser und kompetenter abwickeln kann als ein anderer, könnte das ein Grund sein für den Kunden, sich zu entscheiden. Und deswegen scheinen so diese Spezialthemen neben dem, dass man natürlich auch das Basisgeschäft sicherstellen kann, einfach die Chance mit sich zu bringen, dass wir Umsatzwachstumspotenziale auch uns entsprechend erschließen.
Genau, dafür möchte man natürlich vielleicht auch noch speziell in bestimmte Länder gehen. Also Wachstumspotenziale sieht man halt jetzt noch in Afrika, in Indien und in Südostasien, wo man jetzt also wieder vermehrt auch Büros eröffnet, um Dienstleistungen dort entsprechend anzubieten.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Sag mal, Hans-Jürgen, ist ja echt spannende Story. Hättest du das so erwartet, dass sich das so zeigt, wie wir es gerade auch diskutiert haben?
Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wirklich 2020 eigentlich im Grunde ein besseres Jahr für letztlich die Hapag-Lloyd sein wird als die Jahre davor noch. Offensichtlich ist der Corona-Effekt hier ja nun nicht so stark. Zumindest bisher, wie sich der Jahresverlauf zeigt, hat nicht so stark. Und das Unternehmen gehört eher zu den Gewinnern, dadurch, dass jetzt die Menschen mehr privaten Konsum letztlich tätigen, als sie das vielleicht vorher getan haben, weil man vorher in ein Konzert oder was auch immer gegangen ist, was man aktuell eben weniger tun kann. Also insofern, das hatte ich nicht erwartet.
Was ich wirklich spannend finde an der Branche, an dem Markt, auch am Unternehmen ist, dass wir ja eigentlich einen Markt haben, der eigentlich ja etabliert ist. Ich habe das vorhin schon gesagt, die Häfen sind gebaut, die Routen sind etabliert. Es gibt die großen Marktplayer und wo kommt das Wachstum her? Und dass dann wirklich ja einfach ein relativ stabiles Marktumfeld sich zeigt, natürlich mit Konjunkturabhängigkeit ohne Frage, aber dass dieses stabile Marktumfeld von den Unternehmen so interpretiert werden muss, dass sie trotzdem Wachstumsoptionen haben, dass sie Renditesteigerungsoptionen haben und so weiter. Und das ist eigentlich so eine Entwicklung, wo man sich jetzt auch zukünftig ja keine weiteren Marktinnovationen vorstellen kann, sondern Container ist Container. Das war ja in den 60er Jahren quasi die große Innovation, aber das ist auch schon wieder 70 Jahre her. Also von daher ist es eigentlich ganz spannend, dass wir jetzt ein Marktumfeld haben, wo aber die Hapag-Lloyd es ja doch zeigt, dass sie wachsen kann, dass sie sogar mit bestehender Flotte wachsen kann über vielleicht besondere Dienstleistungen, über besondere Angebote. Und das ist für mich so ein Thema, wo ich denke, eigentlich echt spannend zu sehen. Und ich muss sagen, als Hamburger freue ich mich natürlich über die sehr stabile Anteilseignerstruktur, die du auch nochmal herausgestellt hast, weil das ja scheinbar zeigt, dass das Unternehmen da in sicheres Fahrwasser sich jetzt manövriert hat. Man hoffen kann, dass einfach die ja eigentlich gute Ausgangsposition auch weiterhin dort wirklich gut funktioniert und man eine Chance hat, da als Unternehmen, auch als deutsches Unternehmen, auf dem Weltmarkt weiterhin mitzuspielen.
Was ich auch positiv finde, ist jetzt hier in diesem Markt, dass man hatte ja sehr starke Übertreibungen zur letzten Finanzkrise, sagen wir 2008, 2009. Gab es einen unglaublichen Boom für das Investment in Containerschiffe. Das heißt, das Angebot an Kapazitäten war viel zu hoch letztlich im Vergleich zur tatsächlich transportierten Menge. Und da ist ja Ernüchterung, glaube ich, in diesem Markt eingekehrt. Und die Kapazitäten sind jetzt auf einem Niveau, dass die Frachtraten wirklich für die Unternehmen auch auskömmlich sind und dass man dort wieder also gutes Geld verdient. Insofern, solange das auch so bleibt und jetzt nicht Marktübertreibungen stattfinden, ist das, glaube ich, ein guter Aspekt für die Stabilität weiterhin auch von Hapag-Lloyd und dieses Marktes.
Sehr schönes Thema. Vielen Dank, Hans-Jürgen, für die spannende Diskussion.
Ja, dir auch, lieber Thorsten. Wir schauen weiter, wie es weitergeht mit Hapag-Lloyd und Co., mit unbemannter Schifffahrt und was noch alles so kommen kann.
Genau, ne? Wir haben auch das Stichwort gelesen, man braucht zukünftig Programmierer statt Matrosen. Also es kommt wohl doch noch Innovationen, ist vielleicht meine Meinung ein bisschen zu negativ. Aber sehr, sehr spannend. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Hans-Jürgen.
Ja, vielen Dank dir, lieber Thorsten.
Und vielen Dank für alle, die dem Podcast weiterhin so treu und brav folgen und gerne mal wieder eine Bewertung auf iTunes hinterlassen, gerne uns auf Spotify folgen und weiterempfehlen, weil wir machen das ja alles aus Freude und Spaß an der Aktion und freuen uns natürlich über jeden, der uns weiterempfiehlt. Deswegen vielen, vielen Dank und auf bald.
Ja, auf bald, liebe Hörer. Bis dann.
Das war Wirtschaft hoch 2. Der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.